Ja, Mensch, ich konnte so gut mit dem kleinen Moses jetzt eben mitfühlen. Ich habe mich wirklich die letzten Sonntage wirklich bemüht, ne? Jedes Mal irgendwie was Weihnachtliches anzuziehen, wie heute zum Beispiel, und bin immer leer ausgegangen. Mensch. Ja, okay, nee, das ist was anderes. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt, genau, jemand hat tatsächlich gesagt, als ich mich hier so ausgelassen habe über die Weihnachtskeksaktion, ich backe dir jeden Sonntag jetzt ab jetzt Weihnachtskekse. Und tatsächlich, ich bekomme jeden Sonntag eine Tüte, nur für mich, Weihnachtskekse. Vielen Dank, ein Applaus an dich. Genau, okay, also wenn du zu Moses vorbeigehst, am besten heute noch. Ne? Nee, auf keinen Fall meine Kekse, nein, nicht meine Kekse. Und diese Vereinbarung für zu Hause, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken, die entfällt jetzt hiermit. Also ich erwarte jetzt auf jeden Fall was. So, wir sind heute auf der Ziellinie angekommen bei der Serie Der lange Weg nach Bethlehem. Und es war eine spannende Reise, oder? Ja. Genau, wir haben letzten Sonntag haben wir die Ahnengalerie von Jesus kennengelernt und auch Menschen dort getroffen, die eigentlich nicht so richtig ins Bild passen. Das waren vier Frauen, über die wir gesprochen haben. Und Matthäus will uns über seinen Bericht, über seine Weihnachtsgeschichte etwas ganz bewusst vermitteln. Und zwar, dass Jesus zunächst einmal ein Nachkomme ist aus einer Königsdynastie. Das heißt, in Jesus fließt quasi adliges Blut. Er ist königlicher Herkunft. Er kommt aus dieser Königsdynastie von David. Aber Jesus ist auch gleichzeitig Weltbürger. Das heißt, in seinen Adern fließt tatsächlich Heidenblut. Und sein Leben und sein Wirken wird für die ganze Welt von Bedeutung sein. Dann erleben wir schon in der ganzen Weihnachtsgeschichte auch viele, viele übernatürliche Dinge. Wir erleben Wunder und wir vor allem erleben, dass Engel ein- und ausgehen. Die Engel sind wirklich busy, die machen Überstunden zu Weihnachten und jeder hat Engelserscheinungen, Maria und Josef und die babylonischen Magier und jeder von denen gehorcht diesen Engelwesen ohne Widerspruch. Dann lernen wir auch bei Matthäus, dass Jesus kommt nicht nur als Messias, als der verheißene Messias für Israel, sondern er kommt auch als König für die Heidenvölker. Die Magier besuchen ihn und sie beschenken ihn. Und Matthäus zeigt hier schon in der Weihnachtsgeschichte am Anfang seines Evangeliums, dass Jesus die Heidenvölker wieder für sich beansprucht. Und vor allem lesen wir, nicht in der Matthäusgeschichte, sondern in anderen Teilen der Bibel, dass mit dem Kommen des Messias in dieser Welt, in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt, ein drakonischer Krieg der finsteren Mächte ausbricht. Der Satan selbst fühlt sich bedroht, weil jetzt kommt jemand, der mächtiger ist als er, das weiß er, in sein Territorium und er mobilisiert alle Chaosmächte der Finsternis und für ihn steht ein Handlanger, der die Geschichte hier auf der Erde quasi, in der sichtbaren Welt zu Ende führen muss, das ist Herodes. Herodes ist eine zwiespältige Gestalt. Wir wissen aus seiner Biografie, dass er seine Frau umbringen lässt und seine Geschwister umbringen lässt. Und deswegen hat er überhaupt kein Problem, für das Verantwortung zu übernehmen, was wir nachher als Kindermord von Bethlehem kennen. Er handelt aber als Marionette einer finsteren Macht. Und darüber haben wir etwas gelesen aus der Geschichte, aus Offenbarung Kapitel 12, von dieser Darstellung der kosmischen Weihnachtsgeschichte, der kosmischen mächtigen Kriegshandlung in der Himmelswelt. Also, wir haben heute gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber so still und so bedächtig war diese Nacht oder diese Geburt von Jesus nicht. Bei der Geburt von Jesus kommt es zu einem kosmischen Erdrutsch, in dem alle Mächte dieser Welt und der unsichtbaren Welt zutiefst erschüttert wurden. Weil ab jetzt, seit der Geburt von Jesus, werden die Machtverhältnisse sowohl in der unsichtbaren wie auch in der sichtbaren Welt neu sortiert. Und ab jetzt werden einige Drachenköpfe rollen, Könige werden entthront werden, finstere Generäle werden entwaffnet werden und die Himmelswelt bekommt ein neues Regiment, eine neue Regierung. Aber warum kommt Jesus? Warum muss Jesus nach Bethlehem? Warum muss Jesus in diese Welt kommen? Warum muss er Mensch werden? Die Antworten darauf haben sich schon angedeutet im Laufe dieser Serie und ich möchte das heute zusammenfassen. Während wir auf dem langen Weg nach Bethlehem waren, haben wir einige Dinge kennengelernt und warum dieser Weg nach Bethlehem, warum Gott Mensch werden sollte, haben sich schon angedeutet. Als erstes möchte ich sagen, Gott musste in Jesus Mensch werden, um die finsteren Elohim zu entmachten. Jesus musste Mensch werden, um die finsteren Götter, die Elohim, zu entmachten. Also Gott hatte bei der Schöpfung nicht nur die Welt, sondern seine irdische Familie erschaffen. Er schuf zunächst einmal das ganze Universum und die Planeten und danach schuf er Adam und Eva nach seinem Ebenbild, genauso wie übrigens er die ganze unsichtbare Engelswelt nach seinem Ebenbild vorher schon geschaffen hatte. Und die ersten Menschen, seine erste irdische Familie, setzt er in einen botanischen Tempel. Der wird beschrieben wie ein florierender, wunderschöner Garten. Die Propheten sagen, dass dieser Garten hoch auf einem Berg war. Und Gott und seine sich unsichtbare und seine sichtbare Familie kommen hier und leben hier in diesem Garten. Die Menschen sollten Gottes Partner sein und Gottes Co-Herrscher sein, mitten in diesem Garten. Und sie hatten einen Auftrag. Und sie sollten nämlich die ganze Welt zu Eden machen. Die ganze Welt zu einem Tempel Gottes machen. Zur Zeit der Schöpfung war Eden ein kleiner Garten, relativ kleiner Garten. Und sie hatten den Auftrag, hinauszugehen und die ganze Welt zu diesem Garten Eden, zu dem Tempel Gottes zu machen. Aber dann passierte etwas, was wir den ersten Aufstand nennen, gegen Gott und seinen Willen. Den Rebell aus Genesis Kapitel 3 haben wir kennengelernt, der wird uns als Schlange vorgestellt, aber hinter dieser Schlange steht ein anderes Wesen. Schlange steht symbolisch für ein extravagant und kluges und einflussreiches Wesen aus der Haushalterschaft Gottes, und zwar ist er ein mächtiger Cherub, einer der mächtigsten Engel überhaupt. Diese Cherubim und Seraphim, das waren quasi Bodyguards. Diese Engel werden immer beschrieben, dass sie in unmittelbarer Nähe Gottes sind. Also hier vorne sind Plätze, wenn ihr wollt, ganz nach vorne kommen. Ja, das ist so, das ist die Belohnung halt für all die Menschen, die dann sehr, sehr pünktlich kommen. Ein Applaus für euch. Und Rolf, für dein Weihnachtsoutfit gibt es auch kein, oder für euer tolles Weihnachtsoutfit gibt es leider auch kein Geschenk, weil die gerade alle schon vergeben worden sind. Aber schön, dass ihr da seid. Also dieser Nachasch oder diese Schlange ist ein himmlisches Wesen, der aus der unmittelbaren Gegenwart und Nähe Gottes kommt und der dann irgendwie rebelliert und damit die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung mit sich zieht in diese Rebellion. Und seitdem ist Fluch mit allerlei Leiden, Krankheiten, Nöten, Sünden, und das prägt seitdem die ganze Menschheitsgeschichte. Der Mensch verliert sich. Nur deswegen, weil er diesen Tempel verliert. Er verliert diesen Wohnsitz mit der Familie Gottes in Eden. Aber das war noch nicht alles. Das war nur der Anfang der Wehen sozusagen. Dann lesen wir in Genesis Kapitel 6 von der zweiten Rebellion, wo die Söhne Gottes oder die Bnei Elohim, die Söhne des Höchsten tatsächlich als gefallene Engelwesen zu den Töchtern der Menschen eingehen und mit ihnen sogenannte hybride Gott-Mensch-Wesen zeugen, die Nephilim. Und diese ganze Geschichte mit den himmlischen Göttern und Menschen wird zu einer Katastrophe. Und wir lesen darüber im Neuen Testament, aber wir lesen darüber auch sehr, sehr viel in sogenannten außerbiblischen Quellen aus Literatur, so die zwischen den Testamenten entstanden ist. Und ich möchte euch heute eine solche außertestamentliche Quelle zitieren. Auf diese Quelle beruft sich Petrus und Judas, als sie über diese Ereignisse von Genesis Kapitel 6 schreiben. Das findest du im Buch von Henoch. Wie gesagt, nicht aus der Bibel, Aber Petrus und Judas beziehen sich auf diese Quelle, als sie über diese Geschichte berichten. Henoch schreibt Folgendes. Überdies lehrte Asasiel, und jetzt werden einige Engelwesen, diese Bnei Elohim genannt, welchen Einfluss sie hatten, als sie zu den Töchtern der Menschen eingingen und was sie die Menschheit lehrte. Überdies lehrte Asasiel, die Menschen Schwerter zu machen und Messer und Schilde und Brustharnische, die Verteidigung von Verfertigung von Spiegeln und die Bereitung von Armbändern und Schmuck, den Gebrauch der Schminke, die Verschönerung der Augenbrauen, der Gebrauch der Steine von jeglicher köstlicher und auserlesener Gattung und von allen Arten der Farben, sodass die Welt damit verändert wurde. Gottlosigkeit nahm zu, Hurerei mehrte sich und die sündigten und verdrehten alle ihren Weg. Amazanak, nochmal ein anderer Bnei Elohim, lehrte alle die Zauberei und die Wurzelteiler. Armers, die Lösung der Zauberei. Barkayal, die Beobachter der Sterne. Akibeel, die Zeichen. Taniel lehrte Astronomie und Asaradel lehrte die Bewegung des Mondes. Und die Menschheit, da sie untergingen, klagten und ihre Stimme gelang bis zum Himmel. Also soweit das Buch Henoch, der diese Ereignisse aus einer anderen Perspektive beschreibt. Und wie gesagt, Petrus und Judas beziehen sich auf diese Geschichte, als sie darüber berichten. Und danach lesen wir im biblischen Bericht wiederum, dass Gott dann die Sintflut kommen ließ, weil es gab nur einen einzigen Ausweg aus dieser Katastrophe, aus dieser DNA-Vermischung zwischen göttlichem und menschlichem Samen. Und diese Brut quasi, diese Bastarde, mussten komplett ausgelöscht werden. Er erwählt Noah und beginnt damit eine neue Menschheitsgeschichte von null auf. Die nächste Rebellion ließ nicht lange auf sich warten. Und zwar rotteten sich die Menschen im Tal zusammen und versuchten, ein neues Eden zu bauen, ein Anti-Eden im Grunde genommen. Also wenn du dir vorstellst, dass Eden auf einem Berg war, ein wunderschöner, blühender Garten, was versuchen die Menschen in Babel zu machen? Sie rotten sich zusammen und wollen sich einen Namen machen und sie bauen ebenfalls einen neuen Berg. Also wenn du die Überreste von diesen babylonischen Gebäuden siehst, dann sehen die aus wie Pyramiden im Grunde genommen. Da heißt es im Text, und sie bauten ein Gebäude bis in den Himmel und wollten sich damit einen Namen machen. Aber Gott vereitelt ihre Pläne, er kommt runter und verwirrt die Sprache der Menschen. Und noch etwas anderes passiert zu Babel. Und zwar, dass Gott die Völker anderen Göttern, anderen niederen Göttern, anderen Bnei Elohim zuteilt. Und Gott erwählt seitdem nur ein einziges Volk, und zwar das Volk Israel. In der Geschichte Abrahams beginnt die, um mit ihnen seine Heilsgeschichte zu schreiben. Also das ist die Welt von Bethlehem, in die Jesus hineingeboren wird. Die Völker rebellieren, sind zugeteilt an andere Gottheiten, an andere Götzen, an andere Bnei Elohim, Himmelwesen. Die Menschheit hat wiederholt gegen Gott rebelliert. Gott erwählt sich ein Volk und Gott hat versprochen, aus diesem Volk wird jemand aufstehen, ein Gesalbter, ein König, und dieser König wird eines Tages der Retter der ganzen Welt sein. Also Paulus beschreibt den Zustand der Menschheit unter diesen Bedingungen folgendermaßen. Aber wie sah euer Leben früher aus? Also vor Jesus, vor dieser Heilsgeschichte Jesu, die in ihr Leben eingebrochen ist. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Das ist die Welt vor Jesus, vor Bethlehem. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmt haben. Also das ist die Welt, in der die Menschen damals gelebt haben, die ohne Jesus gelebt haben. Und das ist die Welt von heute, unter der Menschen leben, wie du und ich. Und das gibt in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt keinen neutralen Boden. Es gibt das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und wenn du nicht ein Kind Gottes bist und wenn du nicht in diesem Reich des Lichts lebst, lebst du automatisch unter der Herrschaft Satans. Und der böse Geist, sagt Paulus, herrscht auch heute noch in diesen Menschen des Ungehorsams. Aufgrund dieser Rebellionen sind wir als Menschheit im Grunde genommen verkauft und versklavt worden unter diese Menschen. Und Jesus kommt in der Kraft Gottes und entwaffnet diese Mächte und macht sie unwirksam, sodass die Menschen wirklich eine Freiheit haben, eine reelle Chance haben, eine reelle Freiheit haben, sich für Gott und für den Messias Gottes zu entscheiden. In einem anderen Brief schreibt Paulus: Passt auf, dass ihr nicht auf die Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber dahinter stehen dunkle Mächte. Warum? Der Bereich dieser sichtbaren Welt ist der Herrschaftsbereich des Satans, des Teufels. Und hier hat er das Sagen. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt die ganze Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und über alle Gewalten. Also früher wart ihr gewissermaßen tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Also hier spricht Paulus tatsächlich über diese Machtverhältnisse in der unsichtbaren Welt, die sich verändern seit dem Kommen, seit dem Kreuz und seit der Auferstehung von Jesus. Kein anderes Wesen, kein anderer Engel, kein anderer Cherub, keine andere Macht konnte dieser finsteren Macht, diesen finsteren Fürsten die Stirn bieten. Jesus musste in ihr Territorium eindringen, um sie an ihrem Territorium zu besiegen. Also, das ist das Erste. Jesus kommt, um die Elohim, um diese finsteren Götter und Götzen und Mächte zu besiegen. Das Zweite, warum Jesus in diese Welt kommt, ist, um alle Völker aus der Gefangenschaft zu führen. Die Völker sind tatsächlich in dieser Gefangenschaft. Und Jesus musste in diese Welt kommen, musste Mensch werden, um uns von diesen finsteren Mächten zu befreien. Jesus hat diese Mächte, lesen wir, entwaffnet. Und deswegen haben wir als Menschen einen freien Zugang zu Gottes Gnade. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Also du kannst frei werden, indem du die Versöhnung mit Gott erlebst. Und du kannst Vergebung von allen Sünden bekommen, wenn du Ja zu Jesus, wenn du zu Jesus kommst und ihm dein Leben anvertraust. Nur einer zwischen Himmel und Erde kann tatsächlich und hat die Macht und hat die Fähigkeit, uns von den fremden Göttern, von den Fängen der Sünde zu befreien, und das ist Jesus. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen und das war seine Mission. Und Petrus sagt in einer Predigt, seiner ersten Predigt über diesen Jesus: Und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter den Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Also kein Engel, kein Teufel, keine Religion, keine Kirche, keine Gesellschaft, kein Therapeut, kein Arzt, kein Geld dieser Welt kann das tun, was Jesus allein tun kann. Er ist dafür von Gott bevollmächtigt und beauftragt worden, und zwar dich und mich zu retten. Dafür kommt er nach Bethlehem. Jesus allein vergibt Sünden. Jesus allein versöhnt uns mit Gott. Jesus allein befreit uns von dämonischen Verstrickungen. Und Jesus allein gibt ewiges Leben und bringt uns tatsächlich auch in eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und vor allem, Jesus beansprucht seit seinem Kommen die ganzen Völker. Also die Völker, die einst in Rebellion preisgegeben worden sind an die fremdartigen göttlichen Elohim-Mächte, diese sind am Kreuz besiegt worden und Gott hat die Machtverhältnisse neu geordnet. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er geht: ich habe von Gott alle Macht bekommen im Himmel und auf Erden. Wir kennen diese Worte als sogenannten Missionsbefehl, oder? Aber dieser Missionsbefehl beginnt tatsächlich mit einer Machtdeklaration. Mir ist jetzt alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Denn ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch bis zum Ende dieses Zeitalters. Und das ist die Botschaft Gottes heute Morgen an jeden Einzelnen von uns. Wenn du noch nicht Gottes Kind bist, dann bedeutet diese Botschaft für dich, dass du umkehren sollst, dass du Gottes Kind werden darfst, dass du ein Schüler von Jesus werden darfst. Nur so kommt jeder Einzelne von uns aus der Gefangenschaft der Finsternis raus. Das ist die Botschaft Gottes aber für diejenigen, die Gottes Kinder sind. Jesus kommt mit einer Mission und er gibt seine Mission, bevor er diese Welt verlässt, an dich und an mich weiter. Mir ist alle Macht gegeben, deswegen geh hin, du und ich. Wir sind dazu beauftragt, andere Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus zu führen. Wie können wir das tun? Indem wir das Evangelium von Jesus sagen, indem wir sie taufen im Namen des reinigen Gottes und indem wir sie begleiten, dass sie in der Jüngerschaft, als Jüngerin und Jesu in dieser Welt unterwegs sind und wachsen. Also, Jesus kommt in diese Welt und er muss in diese Welt kommen, um alle Völker, und wir gehören auch nicht zum jüdischen auserwählten Volk im Grunde genommen, wir sind Heidenvölker, um diese Heidenvölker aus der Gefangenschaft dieser fremdartigen Elohim freizusetzen und zu befreien. Und ein drittes, Gott musste in Jesus Mensch werden, um sein Königreich aufzurichten. Gott baut sein Eden hier mitten in dieser Welt. Das war seine Absicht bei der Schöpfung und Gott hat von dieser Absicht sein Königreich zu bauen, wo er als Unsichtbarer sichtbar wird und fühlbar und erfahrbar wird. Und dieses Königreich baut Jesus bis heute. Seine Herkunft ist königlich, haben wir gelesen. Er stammt aus der Linie von David. Er bekommt königliche Geschenke, als er in diese Welt kommt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. So beschenkte man Könige, wenn sie geboren wurden. Und sein Name heißt auch König, also Meschiach. Oder Christus, Christos bedeutet der gesalbte König. Und es ist daher kein Wunder, dass sich vor Jesus alle Könige dieser Welt damals gefürchtet haben. Doch sie verstehen eine Sache an diesem Königreich gründlich. Sie glauben, dass Jesus ein sichtbares Königreich aufrichten will. Und dabei sagt Jesus selbst, ich bin nicht gekommen, um ein sichtbares Konkurrenzkönigreich zunächst einmal aufzubauen, sondern ich bin gekommen, um ein unsichtbares Königreich hier in dieser Welt aufzurichten. Und dieses Königreich ist überall dort zu finden, wo das geschieht, was Gott will. Gottes Königreich geschieht überall dort, wo das geschieht, was Gott will. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass Jesus seine erste Predigt, die er beginnt, beginnt er mit den Worten, ich verkündige euch das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes. Ich bringe euch diese königliche Herrschaft Gottes in euer Leben hinein. Also Jesus beansprucht nun die ganze Welt für sich, die unter der Vorherrschaft der Finsternis war. Und eines Tages wurde Jesus ein verlockendes Angebot gemacht. Er war gerade getauft. Und dann führte der Heilige Geist, heißt es da, Jesus in die Wüste. Und da heißt es, dass er vom Teufel versucht worden ist. Und folgenden Deal bietet der Fürst dieser Welt, der die Ansprüche noch hier in dieser Welt hat, folgenden Deal bietet er Jesus bei diesem Gespräch an. Wiederum nimmt der Teufel ihn, also Jesus, mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, also Lukas berichtet von demselben Ereignis, der sagt, er zeigt ihm alle seine Königreiche. Okay, also die gehören ihm, die sind unter seiner Fuchtel und seiner Herrschaft. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Also Jesus bekommt hier ein sehr, sehr verlockendes Angebot. Ich weiß nicht genau, ob du dich wirklich in die Lage von Jesus und in seine Schuhe versetzen kannst, für ein paar Sekunden. Also Jesus weiß, dass der Preis dafür, dass er in diese Welt kommt und ein neues Königreich, ein neues Regiment aufrichten muss, ein sehr, sehr hoher ist. Das beinhaltet Leiden und einen brutalen Tod am Kreuz. Und jetzt bietet ihm der Teufel diesen, damit dann diese Welt für sich zu beanspruchen. Und der Teufel bietet ihm einen sehr, sehr verlockenden Deal an. Du kannst das alles haben, ohne Leid, ohne Schmerzen und ohne Kreuz. Aber dabei gibt es nur ein einziges Problem. Ich werde dir meine Königreiche geben. Das heißt, Jesus bzw. Gott selber wäre dann unter der Fuchtel, unter der Sklaverei von Gott gekommen. Und das ist die finstere, arrogante Absicht des Teufels schlechthin. Wir haben ihn schon in den Predigten davor kennengelernt. Und seine Absicht ist wirklich diese arrogante Art, sich auf diesen Berg Gottes zu erheben, und zwar über Gott selbst. Er wollte nicht nur Bodyguard sein, er wollte nicht nur einer der mächtigsten Engel sein, einer der glanzvollsten, einer der tollsten Gestalten in der unsichtbaren Welt, sondern er wollte Gottes Platz für sich beanspruchen. Und jetzt bietet er diesen Platz Jesus an. Du kannst alles haben, die ganzen Königreiche, du kannst alle Völker haben, aber du musst hinkommen und du musst dich vor mir niederknien und mich anbeten. Also, Jesus hat den Deal natürlich ausgeschlagen und am Kreuz hat er dieser Schlange den Kopf zertreten. Weil der Teufel ein gefallener Engel ist, weiß er natürlich nicht, was Gottes Pläne sind, warum Jesus eigentlich in diese Welt kommt. Er hat eine Ahnung, dass er ihm seinen Posten streitig machen will, aber er weiß nicht wie. Und Paulus schreibt darüber im 1. Korintherbrief Folgendes: Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Grundlegungen der Welt, zu unserer Herrlichkeit. Und jetzt sagt er Folgendes über die finsteren Mächte und über den Teufel. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie, also diese Weisheit Gottes, diese Pläne Gottes, je erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ja, Satan wusste nicht, dass mit dem großen Triumph seiner Herrschaft, seines Regiments, mit dem Umbringen des Sohnes Gottes, was er schon im Kindesalter, im Babyalter versucht hat und am Kreuz endlich mal geschafft hat, er wusste nicht, dass es sein Niedergang ist. Mit der Kreuzigung gelang Gott der tödliche Schlag gegen das Reich der Finsternis. Hölle, Tod und Teufel sind nun besiegt. Und als Jesus von den Toten aufersteht, irgendjemand wird geweckt. Aber nicht schlimm. Bist du jetzt wach? Jeder ist wach, okay. Also, als Jesus von den Toten aufersteht, regiert er vom Himmel her, denn, da heißt es in der Bibel, Epheser Kapitel 1, Gott hat ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalte und über alle Kräfte und Herrschaften. Wenn das Neue Testament in dieser Art und Weise von Mächten und Herrschaften und Machtverhältnissen spricht, spricht sie über die finstere, dämonische Welt. Ja, über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Also wenn es eine Beschreibung für ein neues Königreich, ein neues Eden gibt, einen neuen Bereich, wo Gott wirklich uneingeschränkt regieren will und sich manifestieren will, genauso wie in Eden, dann ist das die Gemeinde. Jesus ist das Haupt, Jesus regiert und Gott ist mit seiner königlichen Autorität und Herrschaft hier. Also Gott baut nun seine Herrschaft und seine Herrlichkeit mitten in dieser Welt. Das ist immer sein Plan. Jesus regiert, aber er regiert heute in seiner Gemeinde, und durch seine Gemeinde. Sie ist Gottes Familie und wir als Gemeinde, wir sind als Kinder Gottes, seine Agenten dieser neuen königlichen Herrschaft mitten in dieser Welt. Die ganze Welt soll Eden werden. Gott kommt nach Bethlehem, um genau diesen Plan wieder aufzugreifen und zu Ende zu führen. Mensch und Gott sollen versöhnt und vereint sein, um die ganze Welt, die ganze Schöpfung der Ordnung Gottes und der Absicht Gottes zurückzuführen. Gott hat sich einen neuen Tempel, ein neues Eden erschaffen, seine Gemeinde. Und das ist möglich geworden. Der erste Schritt dafür war Bethlehem. Nun, was bedeutet diese Geschichte von Bethlehem und dieser Gang Gottes nach Bethlehem für dich und für mich, für jetzt und heute ganz, ganz persönlich? Das Erste, was es bedeutet, du kannst tatsächlich von den Mächten der Finsternis frei werden. Du kannst von den Mächten der Finsternis frei werden. Und wir haben eben gelesen, dass Menschen, die nicht mit Jesus verbunden sind und in einer engen Gemeinschaft mit Jesus leben, dass sie im Reich der Finsternis leben. Heute ist Gnade und Gott will dich in seiner Familie begrüßen. Er hat alles getan, damit du und ich sein Kind, seine Kinder werden dürfen. Und du hast heute die volle Freiheit, dich dafür zu entscheiden. Der Bann ist gebrochen. Du bist nicht mehr unter dem Bann, unter dem alleinigen Einfluss der fremdartigen Elohim. Gott gibt dir wirklich Gnade. Das ist Jesus. Ja, aber diese Freiheit bedeutet, dass du und ich eine Entscheidung treffen müssen. Die Entscheidung dafür liegt allein bei dir und bei mir. Und im Himmel und in der Hölle, egal was du von beiden Orten hältst, aber an beiden Orten wird es nur Freiwillige geben. Jesus ist den langen Weg nach Bethlehem gegangen und sogar noch weiter. Er ist bis zum Kreuz gegangen und er steht heute, so heißt es in der Bibel, vor deinem Leben, vor deiner Herzenstür. Dieses Bild gebraucht die Offenbarung und klopft an. Und die Frage ist, wirst du Jesus dein Leben auftun, dein Herz aufmachen? Jetzt heißt es da weiter, meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und die einzige Frage ist, hörst du auf diese Stimme? Hörst du auf diese Stimme und machst du wirklich auf? Und der Weg nach Bethlehem ist eine Einladung nach Eden, eine Einladung unter die Königsherrschaft Gottes zu kommen. Gottes neuer Tempel ist die Gemeinde und die Gemeinde Jesus steht dir persönlich offen. Ich kann nicht für alle Gemeinden sprechen, aber ich kann für die Mosaic Church sprechen und ich lade dich damit ein, werde wirklich Mitglied dieser Gemeinde. Verbindliches Mitglied einer Gemeinde zu sein, ist wirklich Gottes Plan und Gottes Absicht für dein Leben. Warum? Weil Gott dich wirklich als Teilhaber haben möchte. Nicht nur als Besucher, nicht nur als Gast, nicht nur mal hier und mal da, sondern wirklich verbindlicher Teil der Königsherrschaft Gottes. Warum? Er möchte dich gebrauchen, er möchte eine Partnerschaft mit dir haben und er möchte mit dir eine Co-Herrschaft ausüben in diesem Königreich. Du sollst dafür sorgen, genauso wie Adam und Eva ursprünglich dafür sorgen sollten, dass die ganze Welt Eden wird, sollst du und ich damit beauftragt werden, dafür sorgen, dass diese Welt unter die Königsherrschaft Gottes kommt. Dass Menschen unter die Autorität von Jesus kommen. Dass sie in den Tempel, in die Gemeinde Jesu hineinkommen und dass Jesus über ihr Leben wirklich bestimmen und regieren kann. Das ist Gottes Tempel heute. Das ist die Gemeinde. Also, nochmal sehr, sehr konkret, was das Ganze mit dem nach Bethlehem gehen soll und warum Gott hierhin kommt. Also, die Summe ist, gib Jesus dein Leben. Gib Jesus dein Leben. Dafür ist er gekommen und uns nahe gekommen. Das Zweite ist, lass dich taufen. Die Taufe ist eine Proklamation gegen die finstere Welt. Ich gehöre nicht mehr dem Reich der Finsternis an. Ich gehöre jetzt voll und ganz und ich tauche hinein in Jesus. Also der Step-Up wurde schon angesprochen. Der nächste Step-Up beginnt tatsächlich am 15. Januar. Melde dich an, wenn du Interesse hast und werde wirklich verbindliches Teil dieser Gemeinde. Melde dich an und komm wirklich in dieser Weise unter eine sehr, sehr praktische Königsherrschaft Gottes mitten in dieser Welt. Dafür ist Jesus diesen langen Weg nach Bethlehem gegangen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater, was mir nochmal deutlich wurde in dieser ganzen Story, dass du einen langen Atem hast, dass du einen langen Weg gehst, dass du auch einen langen Weg gehst mit jedem Einzelnen von uns und dass du eine Absicht hast, dass du jeden Einzelnen von uns rausholen willst aus den Machtverhältnissen der Finsternis, freisetzen willst, befreien, erlösen, erkaufen, für die Ewigkeit fit machen in Jesus. Und dass wir heute schon unter deine Herrschaft kommen, wirklich verbindliches Teil einer Gemeinde werden und von dir beauftragt werden, geht hin in die ganze Welt und macht alle Völker, alle Nationen zu meinen Jüngern. Und jetzt ist die Sache an dir und an mir und ein volles Ja zu Jesus zu sagen, den Schritt der Taufe zu gehen und den Schritt in der Gemeinde zu gehen. Und lieber Vater, du hast einen langen Weg, bist einen langen Weg mit jedem Einzelnen von uns gegangen. Und ich gebe einfach diese Frage und diese Aufgabe jetzt wirklich in deinem Namen an jeden von uns weiter. Wo stehst du? Wer bist du? Bist du unter der Herrschaft von Jesus? Bist du sein Kind? Bist du Teil seines Programms und Teil seiner Mission mitten in dieser Welt? Und wenn nicht, siehe, ich stehe, sagt Jesus, vor deiner Herzenstür und ich klopfe an. Und wenn du diese Tür öffnest, dann will ich mit dir Gemeinschaft haben und dich teilhaben lassen an allen Segnungen des Königreichs Gottes. Ja, damit segne ich dich für die nächste Weihnachtswoche, für die Weihnachtszeit. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du all das tust, all das vollendest, was kein Mensch tun und vollenden kann. Dass du Menschenherzen transformierst und dass du Menschen zu deinen Kindern machst und zu vollen Mitgliedern deines Königreichs. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gottes Segen, wir sehen uns spätestens am 24. Heiligabend um 15.30 Uhr, ist das richtig? 15.30 Uhr zum Heiligabend und dann haben wir erstmal eine Winterpause tatsächlich bis zum 8. Januar.